Haus 1. Wir machen Podcasts.
Herzlich willkommen bei Hopeful News mit Nicole Diekmann.
Das bin ich und das hier ist die neueste Folge von Hopeful News, dem Podcast mit den Nachrichten, die es eben auch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden, den optimistisch stimmenden. Heute ist Sonntag, der 31. März, also Ostersonntag. Ich wünsche allen einen frohen Ostersonntag, frohe Ostern und blicke heute wieder zurück auf die Woche und zwar, indem ich über je eine schöne Meldung pro Wochentag spreche. Und das tue ich heute mit Hajo Schumacher, Kolumnist, Chefkolumnist, Buchautor, Moderator und Co-Host des Mutmach-Podcasts, der, ich zitiere, Mut macht in ungewohnten Zeiten. Herzlich willkommen, Hajo.
Hallo, werte Kollegin. Wir sind ja so durch Twitter und Insta und was der Geier diesen ganzen Kram auf eine magische Art verbunden. Aber so ganz richtig viel geredet, so in echt haben wir gar nicht, ne?
Nee, das stimmt. Wir haben uns auch ewig nicht mehr gesehen, tatsächlich in echt. Da komme ich gleich noch drauf. Pass auf. Du und deine Frau Suse.
Ja.
Ihr sucht ja, ich zitiere das jetzt mal, 3-mal pro Woche in eurem super schönen Podcast, den ich total gerne höre, nach Lichtblicken, Auswegen und Methoden, um mit Wut, Angst und dem täglichen Unwohlsein besser umzugehen. Also Hajo, du bist der perfekte Gast für diesen Podcast. Stand jetzt. Wir gucken
ja,
mal.
Ja. Ich muss ganz kurz korrigierend eingreifen. Wir haben diesen Podcast am ersten Tag des Lockdowns im März 2020, also vor 4 Jahren praktisch, begründet. Und es war erstmal, der hieß zuerst Wir gegen Corona. Weil meine Frau, die ist Psychologin und ich bin, naja, das, was du alles vorgetragen
noch
hast, so freier Journalist. Und wir hatten dann auch noch ein Kind in der Schule, beide Freiberufler, saßen auf einmal in unserer Schöneberger Altbauwohnung und dachten uns, huch, das ist aber jetzt mal eine neue Phase im Leben, die kannten wir so noch nicht. Und merkten natürlich an uns selber so, boah, Angst, Unbehagen, Unsicherheit und so, was macht das mit einem auf einmal als Beziehung, als Partnerschaft tatsächlich so 24 Stunden am Tag aufeinander hocken und dann noch mit Kind. Das waren schon ganz schöne Grenzbereiche des menschlichen Lebens. Und wir haben diesen Podcast so seitdem halt so beibehalten und das funktioniert auch ohne Corona.
Den Eindruck habe ich auch. Also wie gesagt, ob das hier heute funktioniert, ich bin super optimistisch. Und
muss.
Du bist super pragmatisch, Top-Kombination. Bevor wir jetzt anfangen, zurückzuschauen auf die vergangene Woche, sag doch noch, was war deine persönliche Lieblingsnews der vergangenen 7 Tage?
Hajo und Paul haben ein Hochbeet geplant. Ist meine mit Abstand hammermäßigste Top-Mutmach-News der vergangenen Woche. Es war am Karfreitag, wo ich mit meinem großen Sohn, der genau am Ostersonntag 30 wird, Shoutout Paul, wir standen auf unserer Datsche, auf unserer Latifundie und naja, also nein, wir haben keine Pferde, würde sich auch nicht lohnen, weil einmal drumrum reiten wäre wahrscheinlich in 2 Minuten erledigt. Und ich gestehe, ich bin auf meine alten Tage echt so ein totales Instagram-Victim geworden. Immer wenn ich so Hochbeete sehe, wenn ich so gut aussehende, wahnsinnig rotwangige, gesunde junge Menschen sehe, die so pralle Salatköpfe aus ihrem Hochbeet hieven, dann denke ich, Mann, ey, das bräuchte ich jetzt auch mal. Richtig mit Händen in die Erde, den Salat und boah, guck mal hier, Schatz, was ich Tolles gemacht habe. Ah, wieder so basal, weißt du?
Ja.
Und dieses Hochbeet, an dem alle diese Fantasien aufgehängt sind, das habe ich am Karfreitag mit meinem großen Sohn geplant. Und der hat immer nur so wegwerfende Handbewegungen gemacht und gesagt, ach Papa, nee, lass mal, ich mach schon. Und früher war ich eigentlich immer als Senior, war ich so derjenige, der mit Werkzeugen besser umgehen konnte, aber jetzt ist er besser. Wir haben unsere Rollen gewechselt, macht übrigens auch Mut, gerade mit Kindern.
Total rührend, dass ihr da die Rollen getauscht habt, aber ich frage mich, ob dieses Hochbeet jetzt nicht wahnsinnig aufgeladen ist. Das klingt nach sehr großen Erwartungen. Kann ein Hochbeet die erfüllen, Hajo?
Dieses dieses Hochbeet kann nur scheitern. Es kann nur scheitern. Wir haben es aber in unserer grenzenlosen Weisheit zu einem gemeinsamen Jungsexperiment, also eher zu so einer Art Alltagskunstwerk erhoben, weil wir genau wissen, dass, also zum Beispiel Wasserwaage, ne? wenn so Dinge so.
Ich weiß, was eine Wasserwaage ist, aber dann
gleich hoch sein. Mhm. Ja, schon klar, aber die Frage ist, die Wasserwaage soll dann eben auch genau in der Waage sein. Und das ist so eine Herausforderung, an der werden wir scheitern, weiß ich jetzt.
Ach, da fängt schon an.
Aber das ist, ja, es ist auch schön. Also zu wissen, es wird nicht perfekt. Zu wissen, boah, das Ziel ist im Weg, um mit einem bekannten Podcast zu sprechen. Nein, das ist wirklich, weißt du, das ist Quality Time für mich. Nämlich einfach auch mal, wir könnten auch ins Bauhaus oder in sonst irgendeinen Baumarkt fahren und so einen Bausatz kaufen, ja. Was ich maximal unoriginell finde. Und selber so mit dem Zollstock und dann machen wir hier und dann hier noch ein 9er Winkel und ein 24er Flanscheisen. Also sind jetzt ausgedachte Sachen.
Ich wollte
Sachen,
gerade aber sagen, dieses, weißt du eigentlich, wovon du da sprichst oder blendest
Nein,
du?
Null,
ja, okay,
null, null.
Klar. Gut.
Aber auch dieses sich einbilden, kompetent zu sein. Und tatsächlich das, was ich eben gesagt habe, ich kann das, was ich tue, anfassen. Und ich sehe nach einer halben Stunde, gut, ist jetzt vielleicht nicht in der Waage, aber von mir. Also so Instant Gratification, sagt der Sozialpsychologe. Also die sofortige Belohnung.
Ich mag diesen Ansatz.
Also das war mein Höhepunkt.
Okay, das ist ein schöner Ansatz, also auch die Chance im Scheitern zu sehen, Hajo. Und damit starten wir direkt mal, mit diesem Spirit starten wir direkt mal in die Woche und schauen auf den
Samstag.
Cambridge-Universität stoppt vorerst Spendengelder von Shell und BP, schreibt die Financial Times. Die renommierte Universität Cambridge hat ein Moratorium beschlossen. Und zwar nimmt sie erstmal keine Gelder der Konzerne Shell und BP mehr an, solange der Einfluss der beiden auf die Wissenschaft geprüft wird. Die Begründung? Cambridges Engagement, den Klimawandel durch einen Übergang zu einer CO2-freien Welt anzugehen. Auslöser für diese Maßnahme ist ein Bericht des ehemaligen UN-Klimaschutzbeauftragten Nigel Topping, der darin vor dem hohen Reputationsrisiko warnt, das mit der Finanzierung von Cambridge durch Unternehmen für fossile Brennstoffe wie eben Shell und BP verbunden sei. Topping empfiehlt, die Beziehungen zu Shell und BP abzubrechen und sich stattdessen Unternehmen für erneuerbare Energien zuzuwenden. Hajo.
Ja.
Wir lesen jetzt: Der Ex-Klimaschutzbeauftragte der UN empfiehlt direkt den kompletten Abbruch der, sagen wir mal, Geschäftsbeziehung zwischen Cambridge und den beiden Energieriesen. Cambridge selber ist da aber ein bisschen vorsichtiger und legt das Ganze jetzt erstmal auf Eis, statt komplett zu den Akten. Ich finde, das lässt an, wie weh das finanziell tun muss und aber auch, wie sehr man sich drum bemüht, seinen Beitrag zum Klimawandel zu leisten. Unterm Strich ist das Glas halb voll, oder?
Ich bin da ein ganz klein bisschen weniger romantisch, weil ich glaube, dass das überhaupt keinen Beitrag zum Klimawandel oder gegen den Klimawandel bedeutet. Wir haben gerade in Deutschland die Debatte, ob Universitäten nicht vielleicht doch mal wieder ein bisschen zielgerichteter in Richtung Verteidigung forschen sollten. Also einfach mal moderne Waffensysteme, was ja in den USA gang und gäbe ist. Stichwort Drittmittelforschung. Also die Frage ist, ich verstehe, dass Ölkonzerne im Fokus sind, aber wenn die Universitäten mal so alle Förderer durchgehen, die ihnen jemals Geld gegeben haben, dann wird's ganz schön dünne vielleicht, ne? Weil jeder Konzern irgendwo in seiner Geschichte irgendwelche Flecken hat und sei es irgendwas Koloniales. Also ich finde es schwierig, jetzt so einen Rauswurf, ja, ich verstehe das mit der Manipulation, wissen wir alle von den Daten, von den Studien. Ich fände es mutmachender, wenn man einen Dialog suchen würde, der in die Richtung geht, pass auf, das, was mit eurem Geld hier passiert, das dient jetzt nur noch klimafreundlichen Forschungen oder irgendwie sowas. Also dass man was Gemeinsames hinkriegt. Aber vielleicht bin ich da romantisch.
Ja, vielleicht bist du da romantisch, aber warum nicht romantisch sein? Naja, Bewegung ist drin. Ich dachte gerade, als du auch nochmal auf die Unis hier in Deutschland zu sprechen kamst und Verteidigung, wir haben ja auch die Debatte, Bundeswehrsoldaten in Schulen schicken, ja oder nein. Wir durchlaufen den Reality-Check, ne?
Ja, so. Und ich meine, an diesem Wochenende eine Geschichte irgendwo online gelesen zu haben über rechts außen in der CDU, da gab es ja hier in der Berliner CDU einige Fälle und da scheint es noch ein paar mehr zu geben. Und einer der Namen ist auch offenbar bekannt, so jedenfalls die Vorwürfe bis jetzt, als ein großer Förderer der Hamburger Uni. So, und jetzt einfach nochmal die Frage, will man jedem, der irgendwelchen rechten Umtrieben verdächtig ist, will man den als Sponsor rausschmeißen? Klar, kann man alles machen, aber man muss auch gucken, wo ist Anfang und wo ist Ende.
Will man den nicht rausschmeißen?
Wir sind ja hier schon wieder irgendwo im großen, weiten Bereich von Canceln, also im Sinne von rausschmeißen. Und vielleicht gibt es noch andere Lösungen als direkt rausschmeißen und sich distanzieren. Weil am Ende brauchen wir immer das Gespräch, egal wie verfeindet irgendwelche Gruppen sind. Am Ende brauchen wir einen Kompromiss und es geht nur miteinander. Und ich glaube, die Mineralölkonzerne haben in weiten Teilen begriffen, dass sie ein ganz schön mieses Spiel gespielt haben die letzten Jahre und Jahrzehnte. Klammer auf, es soll aber auch Aktionäre gegeben haben, die das bereitwillig mitgemacht haben und das vielleicht sogar noch ermutigt haben. So, und jetzt treten wir in eine neue Zeit ein und ein neues Miteinander. Und natürlich machen sich diese Konzerne, die mal zu den kostbarsten der Welt gehörten oder immer noch gehören, machen sich Gedanken, wie halt das Geschäft so weitergeht. Das ist ja erstmal ein legitimer Gedanke, den die da haben. So, und gemeinsam geht es vielleicht einfacher.
Es ist ein bisschen wieder ein Hochbeet, ne? Also Scheitern als Chance. Zu sagen, okay, also so wie wir es bisher gemacht haben,
ist
nicht mehr zukunftsfähig.
Dass das Hochbeet jetzt so zum Motto-Item, Symbol dieser Sendung werden würde, das freut mich.
Siehst du?
Das Hochbeet hat es verdient.
Und ich liebe rote Fäden. Wir gucken mal, ob wir das aufrechterhalten und gehen rüber zum
Sonntag.
Gegen Wohnungsnot. New York macht Büros zu Wohnungen, schreibt die ZDF heute. In New York, Klammer auf, nicht nur da, Klammer zu, existiert eine sehr offensichtliche Schieflage. Wohnungen sind teuer, denn Wohnungen sind knapp und gleichzeitig steht rund die Hälfte der Büros leer. Deshalb werden seit vielen Jahren ehemals geschäftlich genutzte Gebäude umgebaut zu Wohnungen. Im Finanzdistrikt von New York zum Beispiel wird das seit vielen Jahren vorangetrieben und das hat noch einen Vorteil, nämlich, dass so Viertel natürlich auch wohnlicher werden. Na klar, wo Büros, da wenig Leben außerhalb der Bürozeiten. Umbauen statt abreißen und neu bauen, das ist erstens günstiger und zweitens auch besser für die Umwelt. New York hat extra deshalb baurechtliche Bestimmungen für ehemalige Bürohäuser geschaffen, die, Achtung, fensterlose, aber belüftete Räume zum Beispiel als Homeoffice erlauben. Bis zu 45% der Wohnungsfläche können fensterlose Räume sein, was erstmal schwierig klingt, aber davon werden viele als Schlafzimmer genutzt. Hajo, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe seit, ich würde mal sagen, 1-2 Jahren kaum noch eine Party oder ein Essen, auf dem nicht irgendwann über Mieten gesprochen wird und das ist dann nicht so der beschwingte Teil der Veranstaltung. Ist das ein Vorbild für Deutschland?
Erstmal Gegenfrage. Gab es jemals eine Zeit, wo wir nicht über Wohnen und Mieten und Kosten geredet hätten? Das klingt immer so, als hätte es jemals. Also ich weiß noch, ich habe, ist schon lange her, aber ich habe zum Beispiel in München studiert und ich weiß noch damals, es war ein Gekloppe und genauso wie jetzt in Berlin und in anderen Städten. Ich habe den Eindruck, das ist ein Dauerzustand.
Nee, ich kam von München nach Berlin und das ist 19 Jahre her und da war ich war hier auf der Insel der Glückseligen, weil ich eben vorher in München gewohnt hatte und davor in Hamburg und die Mieten von da gewohnt war. Und wenn ich dann anfing in den letzten Jahren bei Treffen mit meinen alten Hamburger Freundinnen über die Mietsteigerung hier in Berlin mal was zu sagen, da wurde mir aber ganz schnell signalisiert, dass ich da überhaupt nicht mitreden kann. Also ich finde, wir hatten hier in Berlin die letzten, na sagen wir mal, 15 Jahre, ne, bis vor ein, zwei Jahren, als es wirklich akut wurde.
Verhältnismäßig.
So, ja, ja. So, also ich, ja.
Ja. Andererseits, wenn man es jetzt mal wieder in der ganz großen Skala einordnet, jede Pariserin und jeder Londoner und jeder Barcelonese sagt, ey, das ist aber günstig.
Aber macht's das besser für uns?
Nö. Aber das macht's überhaupt nicht besser, um Gottes Willen, nein.
Wir haben doch jetzt diese ganzen Kaufhof-Karstadt-Filialen.
Also ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Hochbeet, bin ich an so Neubauvierteln vorbeigefahren, wo in relativ kurzer Zeit... Ja. Ja, in so einer Gegend, da würden wir jetzt nicht bevorzugt zu Hause sein wollen, also dann auch schon durchaus Industrie in der Gegend und so. Wenn du dir diese Neubauwürfel anguckst, da wird dir Angst und Bange. Also wenn ich mir überlege, vor über 100 Jahren wurden in Berlin Architekturpreise gewonnen, indem man gerade für Leute mit kleinen Einkommen Gartenstädte gebaut hat, damit die sich auch mal ein bisschen erholen nach ihrer vielen fiesen Arbeit. Und vieles von dieser Kultur, so wir wollen, dass ihr schön wohnt, scheint mir echt irgendwie verloren gegangen zu sein im Zuge der ganzen Grundstückspreise. Das erstmal so grundsätzlich. Also nicht jeder Neubau, der irgendwo hingeballert wird, ist auch automatisch da, wo man wohnen möchte. Zweite Anmerkung, wir hatten, wie du völlig zu Recht sagst, auch tatsächlich in der vergangenen Woche mit Leuten zumindest kurz auch das Wohnthema. Und wir waren jetzt überwiegend so Menschen wie ich, wo die Kinder jetzt aus dem Haus sind und fast überall die gleiche Lage. Wir wohnen in objektiv zu großen Wohnungen. Es ist aber wahnsinnig schwierig, diesen Wohnraum zu teilen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in Berlin eigentlich ganz schön viel Wohnraum gibt, aber er ist nur unfassbar ungleich verteilt. Und deswegen wäre ich ja, das kommt dann nach den Büroräumen, aber ich wäre so für modulares Bauen, wo du dann aus so einer Etage, aus einer Vierzimmerwohnung, wenn die Kinder noch da sind, kannst du relativ schnell zwei Zweizimmerwohnungen bauen und die Anschlüsse sind alle so gelegt und so. Das fände ich schlau. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, die New Yorker scheinen da relativ pragmatisch mit ihrem Baurecht zu Werke gegangen zu sein, weil ich kenne es hier aus Berlin, Büroräume umwidmen, das ist aus vielerlei Gründen mit deutschem Recht nicht so ohne weiteres kompatibel. Ja, das geht ja immer Fluchtwege. Und was hattest du da? 45% dürfen fensterlose Räume sein. Wo ich mir denke, okay,
klingt
Harry Potter
schlimm,
wäre froh gewesen, wenn er 55% Fensterfläche gehabt hätte. So, ne, unter der Treppe. Aber die anderen nicht. Also da müsste man schon ganz schön radikal an die Regeln drangehen und dann ist der Mieterbund wahrscheinlich wieder der Erste, sagt ja, aber 20% doch höchstens ohne Fenster und. Die Not muss groß genug sein, dann werden auch Lösungen gefunden und ich fände es so großartig und es gibt ja diese Wohnungstauschinitiativen, ne, dass zum Teil auch die städtischen Wohnungsbaugenossenschaften dann den Menschen mit zu viel Wohnraum was Kleineres anbieten. Aber es funktioniert alles nicht so richtig. Also die Leute wollen nicht raus von oder nicht runter von ihren großen Flächen. Früher gab es ja die Wilmersdorfer Witwe, die Alleinstehende, die ihren Mann dann schon unter die Erde gebracht hatte und die hatte sich dann immer einen Studenten oder eine Studentin zur Untermiete geholt. Das fand ich eigentlich auch so ein ganz hübsches Modell. Ich weiß nicht, gibt's das noch?
Das ist ein super Modell, das habe ich mich auch gerade gefragt, weil das ja erstens tatsächlich die Miete mindert, zweitens Leuten, die dringend Wohnraum suchen, Wohnraum sichert und drittens ist das ja dann auch so ein Mehrgenerationenprojekt. Das hat ja, wenn das menschlich stimmt, ist es ja tippitoppi.
mit der Einschränkung, wenn es menschlich stimmt.
Ja, sonst gut.
Nur, dass Generationen unter einem Dach wohnen, das reicht noch nicht als Qualifikation.
Das weiß ich, aber es kann ja glücken. Es kann ja glücken. Und meistens kriegt man ja schon, wenn man einigermaßen Menschenkenntnis hat, beim Vorstellungsgespräch quasi einen Eindruck davon, ob es glücken könnte. Und wenn nicht, dann trennt man sich eben wieder. Das geht ja einfacher, als wäre man am Anfang verliebt ineinander gewesen.
Und dann gibt einer oder eine die Wohnung auf, die eigene, um in die andere zu ziehen. Und dann streitet man sich und dann zieht man aus und hat keine Wohnung mehr. Ich glaube, das ist bei Beziehungen inzwischen echt so ein Argument, zusammen zu bleiben oder sich zu trennen. Aber er hat doch die große Wohnung. Es muss Liebe sein.
Die Zwangswohnung. Okay, also ich halte mal fest, wir sind jetzt beim zweiten Tag. Wir sind übers Hochbeet bei den Ölkonzernen kurz unterwegs gewesen. Wir waren dann bei Wohnungen, waren wieder beim Hochbeet und jetzt sind wir bei Liebe. Komm, das machen wir direkt so weiter in diesem Holter-die-Polter-Tempo und gehen rüber zum
Montag.
Köln, kein Gefängnis mehr für Schwarzfahren, meldet tagesschau.de. Ist es verhältnismäßig, auch angesichts völlig überlasteter Gerichte und überfüllter Gefängnisse, Leute wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis zu schicken? Vor allem, wenn es sich dabei sehr oft um Menschen handelt, die eben wegen Fahrens ohne Ticket zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, diese aber nicht bezahlen konnten, wie zum Beispiel wohnungslose Arme und oder Suchtkranke? Diese Debatte läuft seit einer Weile. Übrigens auch dank des sehr, sehr lesenswerten Buches Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, des SZ-Kollegen Ronen Steinke, der ganz klar sagt, völlig unverhältnismäßig, schafft diesen Unsinn endlich ab. Und genau das hat die Stadt Köln jetzt getan. Ich kann mir diesen Seitenhieb nicht verkneifen, Düsseldorf war schneller, aber Köln hat es jetzt getan. Bisher war es so, dass wer dreimal innerhalb eines Jahres oder viermal binnen 2 Jahren beim Schwarzfahren erwischt worden war, ins Gefängnis kam. Und das wird künftig nicht mehr passieren. Es wird zwar immer noch eine Strafe in Höhe von 60 Euro fällig, wenn man ohne Ticket erwischt wird, mehr passiert dann aber nicht. Der Vorstoß, diese Praxis zu ändern, auch das finde ich erwähnenswert, kam im Kölner Stadtrat von der FDP. Linke und Grüne drängen schon seit einigen Jahren darauf und auch in der Bevölkerung findet sich laut Infratest DIMAP eine Zweidrittelmehrheit dafür, das Fahren ohne Ticket zu entkriminalisieren und auch der Bund plant das. Hajo, ich weiß noch nicht, wie wir aufs Hochbeet kommen, ich bin aber zuversichtlich, wir werden es schaffen. Aber
ich möchte jetzt mal richtig persönlich werden, wo es schon hier so harmonisch läuft zwischen uns. Bist du jemals in deinem ganzen Leben für Schwarzfahren erwischt, gestellt und vor Gericht gekommen?
Nein, vor Gericht bin ich gekommen. Nein, also ich bin schon erwischt worden beim Schwarzfahren, habe auch dafür
Strafe bezahlt. Warum bist du schwarz gefahren?
Weil ich es vergessen habe. Ich bin ein ganz schusseliger Mensch und habe vergessen, Tickets zu ziehen.
Ja, okay. Also ich habe schon bessere Ausreden gehört, aber gut, lass mir mal gelten.
Unverschämt. Wir sind erst beim Montag.
Naja, und gut. schon ein tiefer Riss in unserer noch so jungen Beziehung. Ich auch. Also mir ging es tatsächlich auch mal. Ich dachte, manchmal ist ja in so einer Bahnfahrkarte dieses City-Ticket-Option mit drin. Ne? Und du fährst dann automatisch mit deinem Bahnticket auch in der U-Bahn.
Findest du die Ausrede besser als meine?
Und ich dachte, meine Bahnkarte hätte City, hatte sie aber nicht so. Also ich würde mal sagen, ausredentechnisch unentschieden. Ja, also so ein schmutziges 0-0.
Naja,
aber guck mal, am Ende, du hast es doch selber gerade aufgezählt, was sind das für Menschen, die überwiegend ohne Fahrschein erwischt werden? Das sind entweder Schussel wie du und ich, oder aber es sind wohnungslose, Suchtkranke, einfach Menschen, die kein Geld haben und so weiter. Für die sollte der öffentliche Nahverkehr, ich finde, sowieso umsonst sein. Weil das nämlich Menschen sind, die kein Auto haben, die kein eigenes Verkehrsmittel haben, die auch kein Taxi sich leisten können oder sowas. Das ist für Menschen, die sonst nicht viel haben, ist das, Mobilität ist sowas wie ein Grundrecht, finde ich. Und wir reden jetzt ja nicht von Urlaubsfahrten, wir reden von ganz normalen Alltagsfahrten, auch auf Ämter oder zu Fortbildung oder weiß der Geier wohin. Insofern, ey, come on, Schüler, Studenten, Menschen, die nichts haben, die sollen doch alle frei im ÖPNV fahren.
Das ist das Elementarste, oder? Also ich finde, das ist so der Grundstock von gesellschaftlicher Teilhabe, sich frei bewegen zu können von A nach B, ja.
Ja, und das wäre ja schön, wenn man das wenigstens könnte von A nach B, ne? Aber viele Buchstaben des Alphabets werden ja gar nicht mehr so doll versorgt von gerade vor den Toren der Stadt. Aber trotzdem, und vor allen Dingen, boah, das passt auch dazu, ich habe es leider nicht mehr ganz präsent, aber eine wirklich gigantische Zahl von Insassen in Haftanstalten sitzen da für so einen Quatsch.
Ja. Ich habe das eben angesprochen. Ihr findet es übrigens auch in den Shownotes, das Buch von Runen Steinke, Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Der Runen hat eine große Seite 3 auch geschrieben zu diesem Thema. Wer sitzt eigentlich, warum in deutschen Gefängnissen? Ja. Und in der Süddeutschen Zeitung. Und das sind, ich habe es ja eben auch vorgetragen, das sind Wohnungslose, das sind Leute, die einfach kein Geld haben. Das sind arme Menschen, das sind Leute mit einer Suchtgeschichte. Das sind aber auch zum Teil, schreibt er in dieser total bedrückenden Geschichte auf, das sind Leute, die sind so weit raus aus dem, was du und ich Alltag nennen, aus der Realität, die machen ihre Briefe auch nicht mehr auf. Das heißt, wenn die beim Schwarzfahren erwischt worden sind und die kriegen dann diesen Bescheid und sie könnten es sogar irgendwie noch bezahlen, das rauscht an denen vorbei. Die können sich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen, was das für die bedeutet. Und dann landest du im Knast für so eine Lappalie, ja. Das ist absoluter Wahnsinn.
Und dann hat man doch auch erstmal eine Weile eine Vorstrafe, ne? Also alles, was dann irgendwie mit Jobsuche oder so zu tun hat, wird ja dann auch nochmal womöglich schwieriger.
Also ich finde es wahnsinnig schön an dieser Geschichte. Wir hatten das vor ein paar Wochen in der Folge mit Florian Harms, die ich auch ganz dringend empfehlen möchte, dem Chefredakteur von T-Online. Da hatten wir auch so einen Fall, wo Florian und ich beide gesagt haben, das ist so ein ermutigendes Zeichen, wenn Rechtsprechung sich einmal an die Realität anpasst, ja, die Realität anpasst und auch abwägt. Ne? Also wirklich sagt, es ist doch was anderes, ob jemand in eine Bahn steigt, vielleicht dringend irgendwo hin muss oder einfach wirklich nicht mehr in der Lage ist, die einfachsten Dinge des Lebens wie ein Ticket zu kaufen, auf die Reihe bekommt oder ob jemand wirklich ein vorsätzliches Verbrechen begeht.
Vorsätzliches Verbrechen, das ist eine gute Überleitung. Da ja in dieser Sendung offenbar hemmungslos Buchreklame gemacht wird. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich habe den ersten, also weil es halt genau am Erscheinungstag heute ist, ich habe zusammen mit einem ganz wunderbaren Kollegen Michael Maisheit mir einen Lebenstraum erfüllt. Wir wollen doch hier auch mal romantisch sein und habe einen Krimi geschrieben und es hat totalen Spaß gemacht. Und ich dachte mir immer, Mann, ey, das müsste ich nochmal hinkriegen und ich habe es hingekriegt und das freut mich. Also einfach so. So Macherstolz. Das ist ein bisschen so ein inneres Hochbeet, weißt du? Man weiß nicht.
Jetzt hast du auch noch einen Krimi.
Ja, das hast du gar nicht mitgekriegt. Deutschland redet über nichts anderes. Nur der Tod ist schneller, heißt er. Und aus meiner alten Zeit als Ausdauersportler, als Läufer, ist es natürlich ein Läuferkrimi, der auf dem Berlin-Marathon spielt. Und ja, laufende Ermittlungen soll die Reihe heißen und der Kommissar heißt Per Pedes. Und jetzt weißt du schon, dass es sehr ernsthaft zugeht in diesem Werk.
Auch noch eine Reihe. Du bist eine Maschine. Also nein, habe ich nicht mitbekommen. Anscheinend habe ich auch nicht alles an gesellschaftlicher Teilhabe, was ich haben sollte. Auch wenn ganz Deutschland darüber spricht, was ich überhaupt nicht anzweifeln will. Aber wie viele Bücher, also was machst du denn alles?
Das hat wirklich Freude
wann
gemacht.
Wann machst du das denn alles?
Das ist dieser Flow. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wann hattest du das? Nein. Nein, ich meine, man erinnert sich manchmal nur so noch so schlecht dran, weil es so lange her ist. Aber dieses versunkene Selbstvergessen, ein herrliches deutsches Wort, so mit sich selbst und dem Leben eins sein, indem man zum Beispiel, naja, so ein Hochbeet schichtet, weißt du, da müssen ja so verschiedene, aber egal. Was sind das für dich? Also manche haben das beim Schwimmen, beim Laufen, manche auch bei der Hausarbeit. Was ist für dich Flow? Also
beim Nähen, wenn ich nähe.
Ach komm, also jetzt gestalterisches Nähen oder reparierendes Nähen?
Nee, gestalterisches Nähen tatsächlich. Ich habe so eine Nähmaschine und
Singer?
Nee, ich habe eine Pfaff-Hobby, so heißt die. Und die habe ich auch schon ganz lange. Das ist ganz solide. Also ich bin jetzt auch keine große Künstlerin an der Nähmaschine, aber ich überlege mir tatsächlich dreimal, ob ich die aus dem Schrank hole, weil wenn ich einmal anfange, dann höre ich so schnell nicht mehr auf. Das ist
ach komm.
Ja, und beim Backen. Nähen und Backen. Also ganz bisschen,
sag mal, und was ist so das Tollste, was du jemals genäht hast?
Eine Hose. Eine Hose habe ich genäht. Das möchte ich an dieser Stelle aber auch erzählen. Nee, das war für ein Baby und die Mutter hat mir dann geschrieben, sie würde dem Kind diese Hose nur zu Hause anziehen, denn es sehe aus wie ein tibetanischer, was war das denn? Es war irgendeine Unverschämtheit.
Okay, also nicht Mönch.
Nee, kein Mönch, aber
so ein Tier vielleicht? Jack.
Es war so unverschämt, dass ich es verdrängt habe. Also es wurde ein Foto mit der Hose gemacht und ich würde mal vermuten, danach hat er diese Hose nie wieder angelegt.
Da wächst das Kind doch noch rein. Da wächst das Kind noch rein.
Ja gut, die ist mittlerweile 8. Ich glaube,
das war langsam das passt die Hose. Ja, sag mal, und was und wenn du an den Backofen schreitest, ja. was ist da? Womit würdest du mich bewirten, wenn ich auf einen Kaffee vorbeikäme? Mhm.
Also es käme drauf an, ob wir uns schon lange kennen, dann würde ich auch was Neues ausprobieren. Oder aber so, bei Leuten, die ich noch nicht so oft bewirtet habe, gehe ich auf Nummer sicher. Und da gibt's so 3 Standards. Es gibt einen Apfel-Cranberry-Walnusskuchen, der gelingt immer, der ist super lecker. Redakteurin Steffi, die auch hier zugeschaltet ist, macht ist schon große Augen. Genau, die ist wieder dabei, Gott sei Dank.
Was zu essen?
Und dann gibt's meinen Käsekuchen. Käsekuchen kannst du eh nichts verkehrt machen.
Ganz kurz, irgendwelche Besonderheiten oder einfach nur Käsekuchen?
Also meine Freundin Julia würde sagen, das ist auch ein Käsekuchen mit Vanillepuddingpulver, stehe ich aber zu. Und es
gibt, aber die Mandarinenfrage ist doch entscheidend.
Na, ich esse kein Obst. Ich mag kein Obst. Und deswegen, wenn ich den...
Wie, ich esse kein Obst?
Ich habe in meinem Leben noch nie Obst gegessen. Ich habe das als Kind abgelehnt.
Ja. Das schränkt aber das Veganerleben ganz schön ein.
Ja, ich esse Fleisch. Ich bin keine Veganerin. Aber also ich...
Okay, Obst ist mein Fleisch. Gut.
Ich war auch mal Veganerin. Das funktioniert. Und mein dritter Kuchen, lass mich das noch zu Ende führen, ist... ich hatte vor, weiß ich gar nicht, 2-3 Wochen Geburtstag. Da habe ich den auch gebacken. Der dritte Kuchen, der immer geht, ist ein Orangen-Mandelkuchen. Der ist auch ganz...
Aha, so ein flacher?
Nee, der geht schon auf.
Okay, aber sag mal, wenn du Äpfel, Cranberry und Orangen hast, dann ist das ja 3-mal Obst.
Ja, es ist nicht so logisch. Also ich esse ab und zu, wenn
du isst nur die Kante.
Nee, ich sortiere dann den Apfel aus.
Jetzt so, und was glaubst du, jetzt pass auf, jetzt kommt der Psychotest. Jetzt, was glaubst du, welchen dieser 3, also Apfel, Cranberry, Käsekuchen oder Orange, Mandel, würde ich nehmen?
Du würdest, glaube ich, nee, das schreibst du jetzt erstmal auf den Zettel und dann hältst du den in die Kamera. Ach so, okay, weil den Trick kenne ich sonst. Du würdest den Käsekuchen essen.
Das stimmt leider.
So.
Ja. Ja, ich habe auch so eine Fachfrage noch gestellt, obwohl deiner keine Mandarinen hat. Meine Mutter hat früher immer diese Dosenmandarinen genommen. Die schmeckten viel mehr nach Dose als nach Mandarine, machten sich aber wahnsinnig gut in, aber egal, das sind jetzt, lass uns weitermachen.
Es ist eine Unart, in jegliche Art von Kuchen und Gebäck ständig Obst rein zu manchen. Ich verstehe das.
Wegen der Vitamine, Kind. So gesund.
Die lasse ich mir spritzen beim Arzt, ehrlich gesagt. Das tue ich wirklich, weil ich ja so Vitamine
mache. Genau.
Na gut, wir machen mal weiter.
Dienstag.
Rückschlag für Elon Musk. Das ist meine Lieblingsmeldung. X verliert Klage gegen Hassrede-Forscher, meldet Spon. Elon Musk hat verloren. Das hat er bisher zum Beispiel in Sachen Geld, wobei das natürlich relativ ist, weil Musk ja absolut reich ist, aber gut. Aber es lässt sich schon mal festhalten, dass es für ihn relativ suboptimal läuft, seitdem er Twitter gekauft hat, das ja jetzt X heißt, und den die Werbekunden und wohl auch die Nutzer weglaufen, wenn die Zahlen so stimmen. Und jetzt hat Elon Musk auch noch einen Prozess verloren. X hatte das gemeinnützige Center for Countering Digital Hate verklagt, das eine Zunahme von Hassrede auf der Plattform nach der Übernahme durch den Milliardär dokumentiert hatte. Und tja, das mit der Klage hat nicht geklappt. Und nicht nur das, sondern auch noch dies. Der Richter hielt in seiner Entscheidung auch fest, dass es sich in seinen Augen um eine missbräuchliche Klage gehandelt habe, um eine sogenannte Slap-Klage. Slap-Klagen dienen dazu, möglichst hohen Aufwand und Kosten zu verursachen, selbst wenn die Beklagten letztlich Recht bekommen, so wie jetzt passiert. Ist also eine relativ deutliche Niederlage für Elon Musk. Also seitdem Elon Musk da am Ruder ist, kann eigentlich jeder das machen, was er will, es sei denn, es richtet sich gegen Elon Musk. Freedom of Speech ist da total relativ, ne?
Jetzt mal unter uns, haben wir uns nicht vor einiger Zeit, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, im Wesentlichen über Twitter kennengelernt?
Haben wir das? Das kann sein.
Also es hat zumindest eine Rolle in unserem miteinander gespielt.
Ganz bestimmt sogar.
Und seitdem Elon Musk da am Ruder ist, habe ich, ohne dass ich das unbedingt wollte, aber so instinktiv mich da zurückgezogen. Mhm. Ich möchte da nicht mehr Teil sein. Also, weil ich betrachte mich ja als so eine Art freier Mitarbeiter von Twitter. Und der Deal ist, ich mache irgendwas Heiteres und das verbreitet sich. Also ich liefere Content und Twitter gibt mir Reichweite. Das ist ein Deal, mit dem kann ich irgendwie umgehen.
Naja, das war auf jeder Plattform so, ne?
Die Bezahlung ist halt aufmerksam.
Genau, deine Daten sind die Währung. Ja.
Völlig klar. Aber ich habe mit Mark Zuckerberg habe ich schon echte Probleme, ganz für genau. den zu arbeiten. Deswegen tue ich das auch nicht übermäßig. Bei Facebook bin ich seit vielen Jahren nicht mehr, bei Insta schon. Und ich habe mich von X, formerly known as Twitter, so langsam zurückgezogen. Hat das für dich noch die Bedeutung wie in der Vor-Elon-Ära?
Nee, hat es nicht. Und deswegen freue ich mich auch so über diese Meldung, weil ich finde, alles, was nochmal zeigt, wie unfassbar unmoralisch und selbstgerecht und von jeglichen Maßstäben befreit Musk da agiert. Alles, was das rausstellt, ist gut. Und also ganz niederer Instinkt, wenn Elon Musk irgendwo unterliegt, freut mich das auch. Ich war, also Twitter, eine Kollegin hat mal zu mir gesagt, Twitter ist ja dein Wohnzimmer. Und das war
genau,
auch so.
Das bei mir auch.
Das war auch so. Ich fand es da wirklich, also ich fand es da auch schon früher problematisch, bevor Elon Musk da die Geschicke gelenkt hat. Ich habe ein Buch geschrieben über Social Media, da kommt Twitter auch nicht.
Ich auch. Wer hat eigentlich kein Buch über Social Media geschrieben?
Gut, ja, genau. Was muss man eigentlich verbrochen haben, um kein Buch über Social Media geschrieben zu haben? Also es war noch nie total super, aber es war natürlich auch nie so schlimm wie jetzt. Es ist katastrophal. Aber ich muss auch zugeben, Twitter spielt oder X spielt in meinem Leben eine größere Rolle, als ich es mir wünschen würde. Und ich kann ja auch sagen,
immer
warum.
Noch.
Ja, unter anderem deshalb, weil ich ja in meiner Tätigkeit als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio schwerpunktmäßig die AfD mache.
Ja.
Und ja, da kommst du an Twitter halt nicht vorbei, sagt aber auch viel über Twitter beziehungsweise X aus.
Ja, sagt allerdings, ich sage das ungern, aber auch ein ganz klein bisschen was über die AfD aus, weil wir ja wissen, dass die auf TikTok auch ziemlich zugange sind und die AfD alleine hat mehr Aufmerksamkeit, Follower, Posts, ich weiß nicht mehr was, als alle anderen Parteien zusammen.
Über die sagt das nämlich noch mehr aus, lieber Hajo, über die anderen Parteien, oder?
So, und das heißt, egal was ich von der AfD halte, aber so rein sportlich, rein handwerklich, muss ich mal zur Kenntnis nehmen, dass die diese modernen, diese Kanäle doch ziemlich, ziemlich professionell bespielen.
Die wissen, was sie tun. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Skrupellosigkeit, die von den Algorithmen gefördert wird, der AfD nicht fremd ist.
Absolut.
Da kommt viel zusammen.
Absolut, absolut. Aber wenn es denn tatsächlich so ist, dass zum Beispiel TikTok für jeden zweiten jungen Menschen die Hauptinformationsquelle ist und das jetzt hier wirklich so über Jahre und ganz strategisch und auch so über so ganz interessante Wege, die man gar nicht unbedingt erstmal als Rechtspopulismus wahrnimmt, so in die Köpfe gespielt wird, das ist schon merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob es reicht, wenn ein Bundeskanzler sagt, ich bin jetzt auch auf TikTok. Bin mir nicht sicher, ob das die Antwort ist.
Ja, das bin ich auch nicht, weil einfach dabei sein ist eben da nicht alles. Das ist total richtig. Ich glaube übrigens auch nicht, dass diese Verbotsdebatte, die gerade gegen TikTok läuft, irgendjemanden weiterbringt. Dann kommt nämlich ein anderer Dienst. Das ist dann völlig egal.
Ja.
Aber Hajo, es ist ein Schritt mehr. Es ist ein Schritt weiter, zumindest in die richtige Richtung. Wenn du dir nämlich die Vorgängerregierungen anguckst, die waren sich für alles zu schade. Und die Strategie hat nun mal gar nicht gezündet. Also besser spät als nie,
hast
oder?
Hast du auch recht. Ja, ja, absolut, absolut. Trotzdem ist dieser Raum der politischen Willens- und Meinungsbildung, ich finde ihn hochproblematisch und er ist wahnsinnig mächtig. Wenn ich mir überlege, gerade auch wir Medienmenschen, über wie viel Kleinscheiß wir uns aufregen. Und hier passieren echt große Dinge, die durchaus die Kraft haben, Gesellschaften nicht zum Besseren zu verändern. Aber vielleicht bin ich da, vielleicht ist das jetzt auch so die einsetzende Frühgroßväterlichkeit, dass man sich über alles Mögliche Sorgen macht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich versuche TikTok zu vermeiden, weil dieser Algorithmus einfach so unfassbar mächtig ist. Ich sehe mich da einer Maschine ausgeliefert, die mich total im Griff hat.
Naja, TikTok hat im Gegensatz zu Twitter eben das Bewegtbild und diese Autoplay-Funktion. So. Also wenn du einmal drin bist, kommst du so schnell nicht mehr raus, es sei denn,
und die
du
wissen genau,
stark.
Die wissen genau, was sie dir auch an Störern zuspielen müssen. Es ist ja nicht immer nur dasselbe, sondern manchmal auch was völlig anderes. Also echt schlau.
Wissen Sie, aber ich betone es nochmal gerne, es wird jetzt endlich drüber gesprochen. Man hat das, ich hatte vor, es ist maximal ein Dreivierteljahr her, auf Twitter X eine Diskussion über Radikalisierung durch TikTok. Und da schrieb mir tatsächlich ein Wissenschaftler mit einem Lehrstuhl, auf TikTok würde doch nur getanzt. Und das war da schon entsetzlich weltfremd, aber das ist mittlerweile so, da sind wir jetzt wirklich einen großen Schritt weiter und um ein Problem zu lösen, musst du das Problem erstmal erkennen. Also die Erkenntnis ist nun da und nun hoffen wir mal, dass der nächste Schritt dann auch getan wird. Also die Politik ist ja zum einen Akteurin in puncto, wir machen uns auf den Plattformen auch breit. Auf der anderen Seite aber, wenn eine Verbotsdebatte läuft, so wie sie es gerade mit Bezug auf TikTok vor allem ja in den USA tut, dann ist die Hälfte des Weges ja schon zurückgelegt, wenn man endlich anfängt, die Plattform zu regulieren. Und damit wäre wahnsinnig viel gewonnen. Da habe ich die Hoffnung gar nicht aufgegeben.
Ja, und bei Verboten hatten wir ganz am Anfang auch schon, hast du natürlich auch immer dieses Phänomen der Reaktanz, dass die Leute sich dann erst recht solidarisieren und sich erst recht festklammern. Ja, also der gute Mensch in mir sagt auch, mit Überzeugung arbeiten, und der Radikalinski in mir sagt, verbieten.
Ja.
Aber der Gute hat natürlich immer Vorfahrt.
Dann nehme ich den Radikalinski jetzt mal mit zum
Mittwoch.
Denn Belgien verbietet als erstes EU-Land Einwegzigaretten, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. So, ich muss jetzt erstmal gestehen, ich wusste bis zu dieser Sendung, bis ich die vorbereitet habe, noch gar nicht, dass es Einweg-E-Zigaretten überhaupt gibt. Ich habe nämlich aufgehört zu rauchen, da gab es noch nicht mal E-Zigaretten. So. Aber zurück nach Belgien. Würde ich dort leben, würde ich die Info, es gibt Einweg-E-Zigaretten, und auch quasi schon unter unnützes Wissen fallen lassen, denn die gibt es da ab 2025, also ab kommendem Jahr, sowieso nicht mehr. Ach. Diese Produkte zielten vor allem auf die Jugend, sagt der belgische Gesundheitsminister, und deshalb werden die jetzt in seinem Land abgeschafft. Mhm. Überraschend. Aber vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen, reden wir gleich mal. Auch der belgische Verband der E-Zigaretten-Einzelhändler und Vertreiber begrüßt den Schritt, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet. Dampfen müsse das Ziel haben, erwachsenen Rauchern ein wirksames Instrument zu bieten, weniger zu rauchen. Da lacht er.
Ja. Ja, ist putzig. Wir hatten es ja eingangs schon mit den Mineralölkonzernen, ne? Und ich glaube, die Tabakkonzerne und die Mineralölkonzerne sind nicht so weit auseinander. Also auch in der Art und Weise, wie sie Kommunikation betreiben. Sie wissen, dass das so auf lange Sicht nicht gut ist und auf kurze wahrscheinlich auch nicht, was sie da vertreiben, was ihr Geschäftsmodell ist. Ich glaube, also reden wir bei diesen Einweg-E-Zigaretten von diesen 11 Bars oder wie die heißen, also diese bunten Plastikdinger, die dann nach Blaubeere und Wassermelone und Mango schmecken.
Genau. Wie Red Bull zum Rauchen.
Wenn das die sind, dann kann ich das Red Bull zum Rauchen, ganz genau. Ja. Und das ist natürlich eine brutale Einstiegsdroge. Ja, weil das schmeckt erstmal so, wie so ein Hubba-Bubba. Ja, da ist aber dann schön Nikotin drin und dann hast du die Kids.
So ein Gummibärchen.
So, dann hast du die Kids aber sofort an der Nadel. Und Nikotin, wie alle, die mal geraucht haben.
Wie Alkopops, ne? So ein bisschen.
Ganz genau, ja. Und da sind dann noch ein paar lustige kleine Comics drauf, ne? Hihi. Und abgesehen davon, ich meine, Einweg ist da sowieso Kram. Wenn da so die komplette Technik drin ist und dann schmeißt man die nach, ich weiß nicht was, nach einer Woche weg. geht auch nicht. Also alles richtig gemacht, nur viel zu spät. Eigentlich hätte man die Dinger nie erlauben dürfen.
Ja, Hajo, aber wir sind jetzt ja hier der Hopeful News Podcast. Also wir sagen jetzt natürlich besser spät als nie.
Ja.
Oder? Aber natürlich, es ist totaler Irrsinn, was die Industrie...
Ja, das sagen wir fast ein bisschen häufig, aber lass ich mal gelten. Nur mal so Fun Fact am Rande, ne? Deutschland ist eines der Länder, die mit ihren Steuern, also ihren Preisen am Ende für Tabak und Alkohol wahnsinnig niedrig liegen. Also wenn du mal in Großbritannien Zigaretten gekauft hast oder auch in Skandinavien mal ein Glas Bier in der Kneipe oder so. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Wir reden alle so viel von Gesundheit und Krebs und Vorsorge. Ey, die beste Gesundheitsvorsorge ist, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Und das könnte man, sorry, wirklich höher besteuern. Also ich weiß, Christian Lindner findet das doof, Steuern zu erhöhen, aber gerade auch im Zuge der Cannabis-Freigabe hätte ich es völlig okay gefunden, wenn man auf der anderen Seite den Zugang zu Rauschmitteln, die ja wie Alkohol nun auch wirklich erwiesenermaßen soziales Gift sind, das einfach zu erschweren. Cannabis freigeben, aber Tabaksteuer erhöhen oder so, hätte ich super gefunden.
Aber findest du nicht auch, dass man gerade in der Debatte um die Cannabis-Freigabe auch gesehen hat, wie heilig die Kuh Alkohol vor allem in Deutschland ist?
Hammer, ne?
Da wird nichts erhöht werden, das wird nicht kommen.
Nein, und vor allen Dingen, wie sich Markus Söder als Vorkämpfer gegen Drogenmissbrauch, ja, und wie viele Menschen betrinken sich jedes Jahr auf dem Oktoberfest 6 Millionen oder sowas. Und ich weiß auch gar nicht, wie viele da danach stationär noch behandelt werden müssen, weil sie ein bisschen viel erwischt haben. Also diese Verkultung öffentlichen Drogengebrauchs in Gestalt von Bier für Tradition und Kulturgut halten, aber so einen harmlosen Joint zu verdammen, da komme ich echt nicht mit.
Also bevor du jetzt den neuen Panda-Freund Markus Söder hier weiter durch den Schmutz ziehst, und
Entschuldigung, ich weiß, dass zwischen euch eine ganz eigene Beziehung herrscht. Tut mir auch leid.
Das wäre mir neu, aber das möchte ich auch.
Aber es ist trotzdem, also da wird der eigentlich unser nächster Kanzler jetzt mal so?
Markus Söder?
Wo du gerade Panda gesagt hast. Ja, ich meine, diese ganze Außenpolitik ist ja immer der Klassiker, ne? Wenn es dem Ministerpräsidenten zu eng wird im eigenen Bundesland, dann juckelt er durch die Gegend und inszeniert sich als Weltpolitiker. Das sieht ja alles irgendwie so aus wie so eine Vorbereitung von, eigentlich würde ich gern nochmal, auch wenn er sich anders geäußert hat. Glaubst du das?
Ich glaube, dass er für sich den Traum noch nicht begraben hat. Aber ich glaube, selbst für bayerisches Idyll ist aber das, was er gerade in China macht, dann vielleicht eine Spur zu unpolitisch. Vielleicht. Da muss er noch was drauflegen. Vielleicht auch einen drunter. Also der ist ja kurz davor, ein Hochbeet zu errichten. Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass Markus Söder diesen Traum nie zu den Akten legen wird, Kanzler zu werden. Die Frage ist nur, wie entschlossen ist Friedrich Merz, das zu verhindern? Ich glaube, die Karten werden gemischt nach den Landtagswahlen im Osten.
Absolut.
Nach dem Abschneiden der AfD und dann kommst du nochmal in meinen Podcast, Hajo.
Und als guter Lokalpatriot möchte ich dann auch nochmal eben kurz den Münsterländer ins Rennen werfen. Ja, Hendrik Wüst ist ja auch noch nicht ganz raus.
Hendrik Wüst! Ja. Hendrik Wüst ist auch noch nicht ganz raus, hat gerade sensationelle Zahlen mit Blick auf die Europawahl in NRW. Das wird man im Konrad-Adenauer-Haus auch zur Kenntnis nehmen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donnerstag.
So, da sind wir jetzt ganz weit weg von NRW, von Bayern, bisschen näher dran an China. Thailands Parlament will die Ehe für alle, schreibt unter anderem die Süddeutsche Zeitung. Das thailändische Repräsentantenhaus hat ein Gesetz zur Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe verabredet. Und zwar hat es das Gesetz mit 400 Stimmen beschlossen, mit 10 Gegenstimmen und mit 5 Enthaltungen. Das ist total deutlich. Mit diesem Gesetz, schreibt die Süddeutsche, passe sich die Regierung nun der gesellschaftlichen Realität an. Hier sind Akzeptanz und Rechte für gleichgeschlechtliche Partnerschaften schon lange weit verbreitet. Interessant ist, dass ein ähnlicher Gesetzentwurf im vergangenen Jahr noch vor den Parlamentswahlen gescheitert ist. Jetzt ist der Weg frei, jetzt müssen Senat und König noch zustimmen und dann wird Thailand das erste südostasiatische Land sein, das schwulen und lesbischen Paaren das Recht auf Ehe garantieren wird. Hajo, wir gucken mal auf den 30. Juni 2017. Da hat der Deutsche Bundestag über die Ehe für alle abgestimmt und da gab es 393 Ja-Stimmen, 226 Nein-Stimmen und bis auf eine einzige kamen alle dieser Nein-Stimmen aus der Unionsfraktion, 4 Enthaltungen und 7 Abgeordnete, die nicht abgestimmt hatten. Also, wenn ich jetzt nach Thailand gucke, dann sind wir hier in Deutschland ganz schön altmodisch, ne? Und damit sind wir wieder beim Anfang. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, hattest du einen Rock an.
Und was hat das mit dir gemacht?
Als ich dich das letzte Mal neben mir sitzen hatte, trugst du einen Rock. So, und jetzt reden wir mal über das altmodische Deutschland.
Was hat das mit dir gemacht? Kannst du mir das mal so erzählen?
Das war ganz fantastisch. Mhm. Das ist Jahre her.
Es war ein Kilt.
War das ein Kilt?
Es war ein Kilt und den trägt der Schotte durchaus mit Stolz. Ja, natürlich war das ein Kilt.
Das weiß ich. Ich hatte ihn als Rock abgestempelt oder abgespeichert. Also wie altmodisch sind die Deutschen?
Also ich weiß nicht, ob man das unbedingt vergleichen kann. Das war ja damals, ich meine, das wäre irgendwie so eine letzte oder fast letzte Abstimmung vor der Sommerpause gewesen. Alle wollten weg.
Es war vorm Einzug der AfD in den Bundestag.
So, das kam noch dazu und wenn die gesamte Unionsfraktion dann da geschlossen stimmt, dann weiß man natürlich auch, dass das was mit Wahlkampf oder beziehungsweise so Positionsbestimmung zu tun hat, christliche Werte, lalala. Ich finde das immer besonders absurd, wenn es in der Union, egal ob CDU oder CSU, durchaus Menschen gibt, die von einem solchen Gesetz persönlich profitieren würden, aber aus lauter Angst vor dem Urteil der anderen es dann doch lieber geheim halten. Man muss dazu auch wissen, was ich ja ganz faszinierend fand, in Thailand ist ja schon sehr, sehr früh die Möglichkeit eines dritten Geschlechts als Option in den Papieren, im Personalausweis oder im Pass oder so möglich gewesen, meines Wissens. Und ich weiß nicht, ob das was mit Religion zu tun hat, aber es ist ja eines der großen südostasiatischen Länder, das da seinem eigenen thailändischen Buddhismus nachhängt. Vielleicht sehen die das ein bisschen entspannter, weil ich könnte mir das jetzt in einem islamischen Land Südostasiens, glaube ich, nicht so gut vorstellen.
Glaubst du, tatsächlich höre ich daraus, wir sehen es ja an Thailand, ne? Also letztes Jahr vor den Parlamentswahlen hat so ein Gesetzentwurf die Hürde noch nicht genommen, die es jetzt total glatt genommen hat. Glaubst du tatsächlich, dass es in Deutschland glatter gelaufen wäre, wenn keine Bundestagswahl angestanden hätte? Dann wäre ja jetzt die Zeit, um noch ganz viel Innovatives auf den Weg zu bringen, ne? Weil nächstes Jahr ist wieder Wahlkampf.
Also das ist wieder so ein klassisches Thema, was gesellschaftspolitisch total wichtig ist, gar keine Frage, wo es aber in diesem Land eine ganze Reihe von Menschen gibt, die da nicht mitkommen, die das irgendwie komisch finden, die vielleicht auch nicht so richtig viel darüber wissen, die vielleicht auch bestimmte kulturelle oder religiöse Vorstellungen haben. Und ich finde es total wichtig, dass eine Politik nicht immer auf die Langsamsten wartet, aber auch nicht immer den Schnellsten vorwegrennt. Und insofern ist es manchmal vielleicht gar nicht so schlecht. Ich weiß, ich kenne jetzt die Hintergründe aus Thailand nicht, aber wenn so ein Gesetz vielleicht einmal scheitert, um dann in einem neuen Anlauf vielleicht nochmal ein bisschen besser formuliert oder nochmal ein bisschen durchdachter, dann doch die Kurve zu schaffen. Also ja, wir brauchen da in vielerlei Hinsicht durchaus noch Verbesserungen. Ich warne allerdings davor, zu überpacen, zu schnell zu sein bei diesem Wandel, weil wir kennen ja alle dieses, was ist das, der Multikrisenstress und Veränderungsdruck und so und gut erklären und möglichst viele mitnehmen.
Und Scheitern als Chance sehen, den Gedanken mag ich sehr.
Freitag.
Deutsche Post, keine Luftpost mehr im Sinne der Umwelt, meldet T-Online. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine Ära zu Ende gegangen. Der letzte Flieger der Post mit Inlandsbriefen hat sich auf den Weg gemacht und die letzte Lieferung dieser Art nach 62 Jahren ging von Berlin nach Stuttgart. Wir beenden die Ära der Briefnachtflüge mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagt der zuständige Postmanager Mark Hitschfeld. Aber der Brieftransport per Flugzeug innerhalb Deutschlands sei in Zeiten des Klimawandels einfach nicht mehr zu rechtfertigen, auch weil es bei Briefen nicht mehr dieselbe Eilbedürftigkeit wie noch vor Jahrzehnten gebe. An Bord der letzten Flugeinheiten befanden sich insgesamt 1,5 Millionen Briefsendungen mit einem Gesamtgewicht von 53 Tonnen. Das Ziel des Unternehmens sei es, Kosten zu senken und die eigene Klimabilanz zu verbessern, sagt die Post. Und auf dem Landwege sinke der CO2-Ausstoß nun pro Brief um gut 80%. Das wiederum berichtet der Sender NTV. Ich sag mal so, damit ist die Digitalisierung ja nun wirklich nicht mehr aufzuhalten, oder? Also so sehr sich auch alle darum bemühen, es irgendwie noch zu stoppen, aber jetzt
es gibt ja vor allen Dingen das Image des Luftpostbriefes hat ja auch eine interessante Wendung genommen. Ich weiß noch früher, da warst du ja noch gar nicht geboren, früher, da gab es ja extra Aufkleber für Luftpost. Die konnte man auf der Post, auf dem Postamt bekam man die so blaue, da stand dann auf Französisch par avion. Ja. So, das war aber glaube ich dann auch eher so für die internationalen. Also Luftpost war mal, der richtig heiße Scheiß. Ja, das war Express, Turbo, Same-Day-Delivery. So. Heute ist der Brief, egal ob per Luft oder sonst wie was, Post ja mit Abstand das langsamste Medium, das man sich vorstellen kann. Insofern ist es auch völlig wurscht, ob das mit dem Flugzeug langsam ist oder mit der Bahn. Ich finde, das ist ja gerade das, was Briefe inzwischen so zauberhaft macht, dieses Entschleunigte. Ich habe letzte oder vorletzte Woche habe ich tatsächlich eine Kolumne über Olaf geschrieben, weil Olaf hat mir letztes Jahr einen Brief geschrieben. Also ich kenne Olaf nicht und er mich auch nicht. Olaf aus Kiel. Mhm. Und ich hatte in meiner Kolumne einfach nur geschrieben, irgendwie so ein bisschen was Besinnliches, so von wegen, schreiben Sie Ihren besten Kumpels oder Freundinnen oder wie auch immer doch mal wieder einen Brief. Muss gar nicht groß was drinstehen, einfach nur so, hab gerade an dich gedacht, finde ich dufte, sollten uns mal häufiger sehen und tschüss. So mit der Hand, so richtig auf dem Blatt Papier und gefaltet und eingefügte Adresse. So wie früher. Das macht so viel mit mir als Empfänger oder als Empfängerin, weil ich einfach, das ist so kondensierte Lebenszeit. Da hat jemand anders sich Mühe gemacht, ne? Und hat sich doch ein paar Zeilen ausgedacht.
Das ist was Besonderes, ne? Also das macht man eben um.
Briefkasten heutzutage, gibt's ja alle nicht mehr. So, ja, das ist, ja, da hat mir jemand einfach Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt und das kriegst du mit einer Mail nicht so richtig rüber. Und insofern, Hauptsache der Brief bleibt, ob der jetzt mit dem Flugzeug oder meinetwegen mit dem Lastenfahrrad, das finde ich so extra entschleunigt. Weißt du, früher ganz schnell, heute besonders langsam, wie zu Goethes Zeiten. Hier hat Ihr Brief noch was von der Reise. Tolle Marketingstrategie, liebe Post, schenke ich euch.
Ach, das auch noch, das ist ja hier richtig, also Service-Charakter, den dieser Podcast hier annimmt. Also Brief, Hauptsache langsam. Ich glaube, das kann die Post leisten. Da bin ich ganz optimistisch.
In Zusammenarbeit mit der Bahn allemal.
So, Dream Team. Und damit sind wir mit der Woche durch und wir kommen jetzt zum Rausschmeißer. Und pass auf, das ist eine Knallergeschichte. Frau bringt Mützenbommel zu Igel-Auffangstation und darüber schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es ist so lustig und es ist so lieb. Eine Frau in der Grafschaft Cheshire im Nordwesten Englands wusste sehr gut Bescheid, was zu tun ist, wenn man ein Igeljunges findet. Und genau das ist ihr passiert. Also hat sie sich des Hundes angenommen, ihn mit nach Hause, ihn dort ganz vorsichtig in eine Pappkiste gepackt und hat daneben auch noch einen Teller mit Katzenfutter gestellt. So. Und als diese liebe Frau am nächsten Morgen nach dem Kleinen etwas geguckt hat und es immer noch in derselben Position vorgefunden und das Essen unangerührt und auch sonst keine Lebenszeichen registrieren konnte, ist sie ganz aufgeregt, schreibt die FAZ, mit ihrem Schützling zu einer Igel-Auffangstation gefahren und dann stellte sich raus, es ist gar kein Igelbaby, sondern es ist ein Mützenbommel, den die Frau auf der Straße gefunden hat.
Also, ich bin ja bereit, jeden Unsinn zu glauben und jeden Quatsch mitzumachen. Aber kann das sein, dass aufgrund der etwas ungünstigen Feiertagskonstellation das schon so ein 1. April-Joke war?
Nein, pass auf, ich kann nur allen raten, die uns hier zuhören.
Also ich nehme mit größter Bestürzung zur Kenntnis, dass du diesen Quatsch glaubst.
Ich glaube den und ich habe...
Also du bist doch nur wirklich der Inbegriff der kritischen Journalistin, du kannst doch so eine Unsinnsgeschichte, das stimmt niemals.
Hajo, ich habe recherchiert.
Mützenbommel. Also da war jemand, ja, ich habe recherchiert. So gehen ganz viele schreckliche Geschichten los.
Guck in die sozialen Netzwerke, was Leute da erzählen, was die alles irrtümlich irgendwo hingebracht haben.
Dann frag dich doch mal nach deinem Umgang.
Also ich, ja, in diesem Moment tue ich das. In diesem Moment, Hajo, frage ich mich nach meinem Umgang und nach meiner Gästeauswahl. Das ist eine Frage, die sich hier stellt und zwar sehr akut.
Ja, wie wir in einer Stunde ein bis dahin ganz gutes Verhältnis ruiniert haben. Ja, ich fand's auch schrecklich mit dir.
Ja, komplett zerrüttet.
Ja,
komplett
Haken
zerrüttet.
Dran.
Ja. Ich find's überhaupt nicht schrecklich mit dir.
Ja.
Aber es ist, ich find's eine Knallergeschichte. Und die haben mir heute unabhängig von uns zwei Leute noch erzählt. Selbst wenn sie nicht stimmt, wir wollen sie doch.
Ja klar, logisch. Ja, gute 1. April-Geschichten erzählt man sich weiter, natürlich. Aber
okay,
nein, es war eine gute Idee, Journalistin zu werden, wirklich. Diese kritische Grundeinstellung wird auch überbewertet. Man muss das auch nicht immer, muss nicht immer alles anzweifeln.
Dein Hochbeet, da hätte ich gerne Fotos von.
Die Igel-Auffangstation. Also, ich bin neidisch auf die Story. Die Story ist schon.
Ich finde die mega.
Schon
ich finde es eine super Geschichte. Ich finde es wirklich eine super Geschichte.
Ja, die Geschichte ist ja auch gut, aber sie stimmt halt nicht.
Ach komm!
Ich meine, viele gute Geschichten. Nein, ich bin jetzt auch überzeugt.
So.
Aber ich meine, lass uns einfach am 2. April nochmal reden, wenn mein Buch rauskommt. Am 6. April, du bist herzlich eingeladen, ja. In Pfefferberg, die Präsentation dieses Krimis. Wir werden natürlich nicht verraten, wer der Mörder ist, aber es ist spektakulär. Warst du mal im Berghain?
Ja, nein, war ich nicht. Habe ich letzte Woche
warst du nicht, ja, weil ein Teil unseres Läuferkrimis spielt auch dort.
Das heißt, du warst schon mal da?
Ja, Entschuldigung, als Journalist muss man auch recherchieren.
Oh Gott. So, Hajo, an dieser Stelle...
Nichts gegen die Bundespressekonferenz. Gut, ja, nee, war schön.
Ja, fand ich auch. Alles klar. Viel Erfolg mit deinem Hochbeet und...
Bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich beim Beziehungstherapeuten. Tschüss.
Alles Gute fürs Buch und frohe Ostern. Tschüss, lieber Hajo.
Ciao.
So, das war sie, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ja, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt und bewertet. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche mit schönen Nachrichten. Falls euch welche über den Weg laufen, schickt sie mir gerne. Am besten über meine Kanäle bei Instagram oder Blue Sky, Threads oder, wir haben es heute ja ein paar Mal angesprochen, auf X bin ich auch immer noch. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort. Vielen, vielen Dank. Danke sehr, sage ich an die Adresse von Steffi Groth, dem Gehirn hinter diesem Podcast, den sie jede Woche redaktionell und sensationell vorbereitet. Und ich sage vielen Dank an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1 Produktion. Und ich sage Danke an euch alle fürs Zuhören und wünsche frohe Ostern.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eine Produktion von Haus 1.